Guten Morgen. Blindheit. Ich habe zwei Dinge im Kopf. Und das erste ist das, was wir gerade von der Alex sehr eindrücklich gehört haben. Uli und ich spenden schon seit vielen Jahren für die Christoffel-Blinden-Mission, denn genau diese 30 Euro haben uns vor vielen Jahren Silvester mal so richtig fies gepackt, als wir Knaller gekauft haben für 30 Euro. Und danach kam der Brief, dass für 30 Euro ein Mensch sehen kann. Und ab da musste das sein. Und uns erreichen immer wieder Briefe und wir sehen darauf diese Kinder, die operiert wurden, die plötzlich ein Strahlen und eine Freude im Gesicht haben. Und so wie Ahmed. Und das ist schon sehr besonders, wenn man ein bisschen dazu beitragen kann. Ich erinnere mich aber auch an ein Spiel von vor bald 20 Jahren in einer Jugendfreizeit in Holland. Ein Sehender führte einen, dem die Augen verbunden waren. Boah, eine krasse Erfahrung, ein Vertrauensspiel. Und ich konnte das damals ganz schlecht. Mich führen lassen, Vertrauen zum anderen haben, der mich führen sollte. Ich hatte schlimme Angst zu fallen. Er könnte eine Ecke übersehen. Ich renne mit meinem Knie irgendwo. Oh, ich habe immer wieder gespickt, irgendwie. Ganz, ganz schlimm. Wie war wohl eure Erfahrung wohl eben mit den Augenbinden? Was ist euch aufgefallen? Ich glaube, das Wort intensiver ist das richtige Wort. Und ein Aspekt, den man auch immer testen kann, wie ich finde, ein sehr positiver, wenn ich die Augen zumache, kann ich mich viel besser konzentrieren. Ich nehme nichts Sichtbares wahr. Und werde dadurch auch nicht abgelenkt. Warum gibt es inzwischen wohl Blind Dates? Man will nicht nach dem ersten Eindruck der Augen gehen, sondern das Äußerliche mal hinten anstellen. Oder ich denke, fiel mir zumindest auch ein beim Nachdenken darüber, die Fernsehsendung Voice of Germany. Die Juroren sitzen verkehrt rum. Sie wollen nicht die Augen gewinnen lassen, sondern nur die Ohren. Weil manchmal die Augen einen auch ein bisschen manipulieren können und verwirren. Denn es gibt ja 5 Sinne. Sehen, riechen, hören, schmecken, tasten. Wer wird wohl am meisten genutzt? Na, das Auge. Es ist für den Menschen mit Abstand das wichtigste Sinnesorgan. Man schätzt, dass 70% aller wichtigen Informationen durch das Auge wahrgenommen werden. Ich finde, das ist eine ganz schöne Menge. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, wird das sehr deutlich. Facebook, Instagram, Likes, alles steht unter diesem Eindruck, ich muss gut aussehen. Es muss gut aussehen. Es wird öffentlich gemacht. Jeder soll sehen, wie toll das ist. Wir stellen damit alles hinten an, was vielleicht viel, viel wichtiger ist. Manche von diesen Sinnen verkümmern sogar immer mehr. Und ich habe mir nur mal eins rausgenommen, weil das würde unglaublich lang dauern, darüber zu referieren. Aber zum Beispiel stellen wir ja fast alle das Riechen hinten an. Warum würden wir sonst Mindestdatumshaltbarkeit, ihr wisst schon, was ich meine, warum würden wir sonst darauf achten? Wir könnten doch einfach unsere Augen, unsere Nase nehmen, den Joghurt aufmachen, lecken, ist noch gut Essig. Aber wer macht denn das? Da steht ja am Ende drauf, 31.01. Oh, das ist ja schon 3 Wochen her. Lieber meinen Müll schmeißen. Das ist bestimmt besser. So sind wir. Und so habe ich mir überlegt, was ist denn Blindheit? Was wäre denn bei mir so, wenn ich plötzlich diese Augenbinde immer vor Augen hätte, blind würde? Und ich sage es euch, wie es ist. Ich würde ganz, ganz schrecklich schlecht damit zurechtkommen. Ich habe so Angst zu fallen. Ich habe so Angst, was runterzuwerfen und dadurch andere irgendwie was, ganz schlimm. Ich habe sogar Angst davor, wie ich aussehen könnte, wenn ich mich immer im Spiegel angucke und die Haare noch schlimmer stehen als heute. Angst auch vor dem scheinbar nichts mehr tun können. Erstmal zumindest. Ich könnte nicht mehr lesen, ich könnte nicht mehr schreiben, ich könnte nicht mehr malen. Es ist für mich tatsächlich eine gruselige Vorstellung, mit den Augen nicht mehr sehen zu können. Blindheit gibt es aber in unserem Bibeltext, den die Alex, vielen Dank, schon mal vorgelesen hat, im wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinn. Blindheit, blind sein und sehen, davon spricht diese Geschichte. Und damit sind in der Bibel eigentlich auch immer zwei Dinge gemeint. Da gibt es zum einen die Blindheit als körperliches Handicap, wenn man zum Beispiel durch Unfall oder eine Krankheit sein Augenlicht verloren hat. Der Mann in unserer Geschichte, wir haben es gehört, ist von Geburt an blind. So wie Ahmed, den kleinen Jungen, der von Geburt an blind ist. Es gibt aber auch eine Blindheit im übertragenen Sinne. Und diese Blindheit kennen auch die, die gesunde Augen haben. Im allerharmlosesten Fall hat man doch glatt das Parkverbotsschild übersehen. Eigentlich war es ganz schön sichtbar vor der Hofeinfahrt, aber irgendwie, es ist mir durchgegangen. Oder wie ich, Claudia wird mich jetzt sofort verstehen, ich gerne auf der Autobahn die Geschwindigkeitsbeschränkungen vergesse, übersehe. Wo 80 ist, fahre ich 100, wo 100 oder 120 erlaubt ist, fahre ich schon mal 80, also sehr merkwürdig mit mir. Oder mein Mann, im umgekehrten Sinn, da liegt der Schlüssel auf dem Tisch und er fragt, wo ist denn der Schlüssel? Das kennt ihr bestimmt auch. Also wir sind irgendwie doch, wir sind irgendwie doch ein bisschen blind. Ja? Schwieriger wird es, wenn wir blind im Blick auf uns und andere werden. Wer hat sich in der letzten Zeit mal persönlich angeschaut? Nicht im Spiegel, sondern von innen. Ein bisschen reflektiert. Was bist du? Wie denkst du? Was und wie sprichst du über andere, über dich selbst? Wie handelst du? Wie benimmst du dich? Wie kommst du an? Wir haben im Hauskreis jetzt angefangen, ein Buch zu bearbeiten, da dreht sich's genau darum. Schau dich selbst an und guck, was macht es mit anderen, was macht es mit dir. Und in unserer Geschichte aus dem Johannesevangelium geht es um beide Arten des Blindseins, um das Körperliche, aber auch um die Blindheit im übertragenen Sinn. Von Jesus sehen lernen ist hier eine Chance für uns. Da ist also ein Mann von Geburt an blind. Anders als blinde Menschen heute hatte er keine Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Eine OP damals, das war Zukunftsmusik. Also bringen ihn seine Angehörigen jeden Tag zum Tempel. Da sind viele Leute. Da sitzt er nun Tag für Tag und wartet, dass er ein Penny bekommt, Almosen. Und so bekommt er hier und da ein kleines Geldstück. Richtig sehen tut ihn aber niemand. Man kann den Blinden zwar nicht komplett ignorieren, aber sich auf ihn einlassen, na, besser nicht. Denn Leid, das stört unseren Alltag. Es beunruhigt uns. Und es verunsichert uns. Es macht sogar Angst und es irritiert. Leid und Elend passen bis heute nicht in eine Welt, in der alles perfekt zu funktionieren hat. Und wenn man dann auch noch damit konfrontiert wird, da befällt viele eine Art Fluchtreflex. Nichts wie weg. Oh, nee. Kinder sind da anders. Kinder bleiben stehen und gucken. Die interessieren sich. Die Mamas ziehen die Kinder weg. Die Papas vielleicht auch, keine Ahnung. Hab ich so beobachtet. Ich bleibe bei den Obdachlosen nicht stehen. Bin da ganz ehrlich. Ich bin hier und da ein Münzwerfer, ein Pennywerfer. Ich bin also nicht anders als die Menschen damals. Aber Jesus ist anders. Er bleibt stehen. Er sieht hin und nötigt auch seine Jünger, sich mit ihrem Blinden gegenüber auseinanderzusetzen. Aber was tun die Jünger? Was tun sie? Die fangen an zu diskutieren. Rabbi, wer hat jetzt gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Die Not dieses Menschen muss doch einen Grund haben. Was hat er, was haben seine Eltern wohl falsch gemacht, dass es so schlimm mit ihm gekommen ist? Das ist es, was die Jünger von Jesus wissen wollen. Und wieder ist da diese Ablenkung von dem Menschen. Und dass der Bettler zu ihren Füßen das alles mitbekommt, war ihnen womöglich gar nicht bewusst. Dass sie ihn vielleicht verletzen könnten, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Wahrscheinlich ist es auch nicht das erste Mal, dass der blinde Mann die Leute so über sich reden hört. Er kennt die Diskussion und vermutlich hat er sich oft genug schon selbst gefragt. Warum ausgerechnet ich? Was habe ich nur getan, dass Gott mich so bestraft? Meister, wer hat gesündigt? Wir alle kennen solche Fragen und ebenso die oft unbedachten Antworten darauf. Bis heute. Hätte sie mal nicht so viel geraucht, dann wäre es so weit nicht gekommen. Wären die Eltern halt zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen, dann... Ein Kind mit Behinderung, das muss doch heute nicht mehr sein. Da gibt es doch Mittel und Wege. Den Vorwurf, etwas falsch gemacht und versäumt zu haben, müssen sich Kinder mit gehandicapten, Eltern mit gehandicapten Kindern bis heute gefallen lassen. Als wäre ein von Geburt an krankes Kind ein Fall, der sich hätte vermeiden lassen und nicht ein geliebter Mensch, der seinen Eltern am Herzen liegt. Meister, wer hat gesündigt? Auch nach einem Unfall heißt es, hätte er doch besser aufgepasst. Oder wäre er doch nicht so leichtsinnig gefahren? Als könnte alles vermieden werden, wenn man nur vorsichtig genug ist. Oder auch bei Krankheiten hört man gern, hätte er sich doch gesünder ernährt, hätte sie doch mehr Sport getrieben. Das hat sie nun davon. Das ist die Strafe für den ungesunden Lebenswandel. Wie ist euer Umgang mit den ersten Gedanken eines leidenden Menschen? Meine Wahrnehmung ist die Art der Jünger. Abstand, da will man sich nicht mit beschäftigen und man dreht sich auch lieber weg. Und dann gibt es auch gläubige Menschen, die denken manchmal in ihrer Beziehung zu Gott stimme etwas nicht, wenn sie Schweres durchmachen müssen. Sie meinen, sie wären nicht fest genug im Glauben, würden nicht genug beten und das Leid wäre nun die Quittung dafür. Als wäre Gott dieser grausame Despot, der sich über schlimme Vergeltungsmaßnahmen seine Untertanen gefügig macht. Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortet ganz unmissverständlich. Weder noch. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Weder noch. Damit stellt Jesus ein für alle Mal klar, diese oberflächlichen Zuweisungen von menschlichem Fehlverhalten und menschlichem Leid sind falsch. Nehmen wir das bitte mit. Jesus sagt das. Weder noch. Also, nicht jeder, der einen Herzinfarkt bekommt, hat sich falsch ernährt. Nicht jeder, der verunglückt hat, bewusst fahrlässig gehandelt. Und umgekehrt ist nicht jeder, der ein leichtes Leben hat, ein guter, frommer Mensch. Manchmal könnte man das Gegenteil vermuten. Jesus sucht nicht nach vermeintlichen Missetaten, sondern er sieht diesen Menschen. Ich bin froh, dass wir immer noch das Schild da hängen haben, dieses Bild, was die Sarah mal gemalt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht jeden und er sieht diesen Menschen. Er sieht, worunter man leidet und er sieht, was wir brauchen. Er ist uns nah, er ist uns sogar sehr nah. Und ihr wisst es, das Leid ist mitten unter uns und wird es auch bleiben, bis wir in der Ewigkeit bei Jesus sind. Das ist biblisch, das steht wirklich so im Wort. Der Bettler vor dem Tempel ist für Jesus auf jeden Fall kein Fall und auch kein Abstrakter. Er ist schlicht und ergreifend ein Mensch, der jetzt gerade sehr alleine ist. Ein Mensch, der jetzt gerade Hilfe braucht. Warum tun wir uns eigentlich so schwer damit, Menschen in Not in die Augen zu sehen? Oder sie mit den Augen Jesu zu sehen? Warum halten wir, ähnlich wie die Jünger, lieber ein bisschen mehr Distanz, bleiben in unserer gesunden Blase, in unserer glücklichen Blase? Und warum suchen wir so gern nach Erklärungen? Hängt das vielleicht mit unserer Angst zusammen, selbst vom Leid betroffen zu werden? Wir müssten ja darüber nachdenken, wie gehe ich denn damit um, wenn plötzlich was Schlimmes passiert? Haben wir das Gefühl, es sei ansteckend, wenn wir mit Menschen umgehen, die Leid tragen? Und wollen wir das am liebsten alles ausschließen? Nur gesund ist gut? Ist es das? Wenn das so ist, und ich glaube, es ist manchmal so, auch bei mir ist es manchmal so, dann unterliegen wir einer Art Aberglauben. Ganz so, als könnten wir uns vor Not und Elend schützen, wenn wir nur alles richtig machen. Als reichte es, sich zu versichern, nicht zu rauchen, jeden Morgen einen Apfel zu essen und jeden Abend ein Gebet zu sprechen und alles wird gut. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen Fernsehen geschaut habt. Auf jeden Fall gab es eine Doku im Fernsehen von einem Amerikaner, ein sehr, sehr reicher Mann. Der gibt jährlich 2 Millionen Dollar aus, damit er gesund bleibt. Habt ihr die Zahl gehört? Als ich ein Bild von dem gesehen habe, habe ich gedacht, der sieht aus, als hätte ein Bus den überfahren. Unglaublich. Aber so funktioniert doch unser Leben nicht. Versteht mich aber nicht falsch. Natürlich ist es sinnvoll, Vorsorge zu treffen. Natürlich sollte jeder im Straßenverkehr auch Rücksicht nehmen. Aber das ist doch nicht das Thema, wenn uns ein Mensch in Not gegenübersteht. In diesem Augenblick ist es unwichtig, wie er in diese Situation hineingeraten ist. Wichtig ist in diesem Augenblick, wie wir, du und ich, helfen können. Ich bin zum Beispiel immer wieder bewegt, genau wie die Alex auch, von diesen blinden Kindern. Also ich kann es kaum aushalten. Ich fange mir Entschuldigung. Aber ich kann von hier nicht mehr tun, als zu spenden. Aber das tue ich. Und wenn ich sehe, dass ich etwas tun kann, dann sollte ich es tun. Und vielleicht kann man ja auch hier und da mal praktisch helfen. Wie kann das aussehen? Sonst bleibt ja alles, wie es schon immer gewesen ist. Der Kranke, der Leidende bleibt Außenseiter, den keiner sehen möchte. Die Jünger und wir bleiben Gefangene eines ängstlichen Glaubens. Ist doch nicht gut. Ist auch nicht das, was Jesus uns vorlebt. Aber Gott sei Dank ist diese Geschichte noch nicht zu Ende. Weil Jesus dabei ist, nimmt es alles eine überraschende Wende. Hin zum Guten für alle Beteiligten. Jesus redet nämlich nicht über den blinden Mann, er redet mit ihm. Er lässt sich auf ihn ein und er berührt seine kranken Augen und hilft ihm, gesund zu werden. Ganz ohne diesen Zeigefinger. Das ist die Art, wie Gott uns sieht. Aber ich glaube, das vergessen wir oft. Da glauben wir doch lieber, wem eigentlich? Die Jesusart ist die beste Möglichkeit, wie auch wir einander ansehen und uns begegnen können. Manchmal haben es Menschen nämlich auch bei uns bitter, bitter nötig. Das ist im Gehuste weggegangen. Bei uns haben es Menschen bitter, bitter nötig, gesehen zu werden. Das müssen nicht unbedingt die blinden Bettler sein. Es geht auch nicht immer darum, Medizin zu beschaffen oder einen Brei anzurühren, wie Jesus das in der Geschichte tut. Manchmal reicht ein freundlicher Blick ins Gesicht, in die Augen hinein. Ein Anruf, eine WhatsApp. Manchmal reicht es zu fragen, wie klappt es mit den Kindern? Manchmal kann ich dir irgendwas helfen. Und ich bin ganz sicher, dass diese Art von Zuwendung, dass darin ein Segen liegt. Dass solche Gesten, Worte, Taten auch Wunder bewirken können. Vielleicht gerade nicht so spektakuläre wie das Wunder der blinden Heilung, aber dennoch ein Segen, der sich anfühlt wie ein Wunder, zumindest für denjenigen, der gerade Leid trägt. Als ich das aufgeschrieben habe, ist mir die Doro eingefallen. Ist die eigentlich da? Nee, Doro, vielleicht hörst du mich, ja? Also, als der Nils den Schlaganfall hatte, hatte ich einen ganz schrecklichen Tag. Einmal einen ganz schrecklichen Tag. Ich hatte viele. Auf jeden Fall, als ich mich sehr allein fühlte, klingelt das Telefon. Und die Doro war dran und sagte, ich wollte dir nur gerade sagen, dass ich an dich denke. Und jetzt kann ich auch wieder schon Tschüss sagen. Das war für mich ein Wunder. Denn gerade da habe ich gesagt, ich bin allein, es ist niemand da. Das hat mir gestimmt, keine Frage, aber das war so wichtig. Deswegen diese kleinen Gesten, die sind so gut. Also tut's einfach. Und damals haben die Evangelisten Jesu Wunderzeichen genannt. Zeichen. Und ich finde, das ist einleuchtend. Denn die Heilung des Blindgeborenen ist für mich ein Zeichen, ein verheißungsvoller Hinweis, dass es andere Möglichkeiten gibt, als wegzuschauen. Wir können das Leid nicht verhindern. Es passiert an uns, es passiert um uns herum und zwar jeden Tag. Aber wir können Menschen in ihrer Not sehen und dann das Gebotene tun. Wir können Zeichen der Güte und des Mitgefühls setzen. Und Gott gibt seinen Segen dazu. Dazu ermutigt Jesus seine Jünger und jeden von uns auch. Also sind wir barmherzig. Und Jesus macht das dringlich. Tut es, solange ihr es könnt. Es kann auch eine Zeit kommen, in der das nicht möglich ist. Also tun wir es. Nehmen wir es uns vor. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Aspekte der Blindheit. Wir werden manchmal blind in Bezug auf unser Tun. Wir sehen ja nicht mehr objektiv, sondern nur noch mit unserer Prägung, mit unserer Erfahrung und unserer dadurch erworbenen Blindheit. Fragen wir mal Menschen, die neu in unsere Gemeinde kommen, was ihnen auffällt. Und wie sie uns wahrnehmen. Das ist spannend. Und das kann uns die Augen öffnen und es kann uns verändern. Es kann uns sehend machen. Oder lassen wir uns von einem Freund ruhig mal sagen, wie er uns sieht. So ganz ehrlich. Es ist unter Umständen ziemlich schmerzhaft. Aber es bringt Erhellendes. Und Wegsehen ist nicht Jesu Art. Was nehmen wir mit? Blindsein hat einen Aspekt, der uns allen gilt und in dessen Dunkelheit wir ein wenig Licht bringen könnten, wenn wir denn wollten. Sünde und Krankheit haben nichts miteinander zu tun. Barmherzigkeit wollen wir wieder groß schreiben. Bitten wir Jesus, uns sehend zu machen. Denn zu Beginn habe ich gesagt, es gibt 5 Sinne. Aber das Herz, das Jesus verändern möchte, ist das Allerwichtigste. Und damit können wir eine Menge sehen, wenn wir denn wollen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir sind so blind manchmal und wir verlassen uns so sehr auf unser Ego und auf das, was wir erlebt haben und das, auf das, was uns gesagt wurde, was wir gelernt haben, was scheinbar damals richtig war. Ja, ich habe schon so viel erlebt, was scheinbar scheiße war, ganz ehrlich, und dass ich ganz anders machen muss, weil ich mit dir unterwegs bin. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir dir ähnlicher werden wollen, immer mehr. Dass wir die Augen bekommen, die du hast, die Hände, die du hast. Und dass wir dieses Herz, Herr, was uns manchmal so durcheinander macht, wo wir gerne dem Mainstream so Glauben schenken, Herr, dass du das veränderst, an uns, in uns. Und dass wir dann auch damit nach außen gehen. Es wird nicht immer geliked werden, wenn wir uns auf die Seite derer stellen, die gerade nicht up to date sind. Aber Herr, das gibt einen Schatz im Himmel. Und die wollen wir doch sammeln. Schätze, die bei dir ganz viel bedeuten. Wir wollen ein bisschen versuchen, so zu sein, Herr, dass du dich freust darüber, wenn wir etwas tun, was so ist, wie du es möchtest. Hilf uns dabei, wir können das einfach nicht so gut. Wir haben ganz oft so falsche Dinge im Kopf. Segne du uns bitte, Herr, beim Sehen und zeig uns durch deinen Heiligen Geist, wo wir helfen und reagieren müssen. Amen.